Ich komme gerade aus einem sehr spannenden Interview, das ich dir nicht vorenthalten möchte. Ich wurde eingeladen in den Podcast vom lieben Sascha. Sascha ist Versicherungsvertreter und betreibt einen Podcast. Er beschäftigt sich rund das Thema Aufklärungsarbeit, rund um das Thema Versicherungen. Ich bin auch in seiner Community drin gewesen, habe gesehen, das, was Sascha macht, hat Hand und Fuß. Deswegen habe ich auch bei seiner Anfrage zugesagt. Ich spiele dir gleich das Interview ein, das wir in Bild und Ton aufgenommen haben. Hör dir wirklich die etwas über 40 Minuten an. Wir sind sehr, sehr tief in viele Themen reingegangen. Wir sind im 100% Real Talk drin. Das war uns beiden sehr wichtig gewesen. Und ich verspreche dir, du nimmst für dich das ein oder andere Nugget mit. Also, lass uns nicht länger warten. Wir gehen jetzt rüber ins Interview.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Unversichert. Einfach Versicherung Klartext. Mein Name ist Sascha Übler von der Türk und Übler GmbH Co. KG. Und wenn du ein bisschen Durchblick im Versicherungsdschungel brauchst, dann bist du genau richtig, denn wir helfen dir dabei, dass du zukünftig deine Entscheidungen hoffentlich einfacher treffen kannst. Also nochmal herzlich willkommen. Du siehst, wir sitzen hier zu zweit und heute geht es mal nicht um das Thema Versicherung direkt, vielleicht am Rande auch. Dazu kann der liebe Sven Stopka, herzlich willkommen.
Grüß dich, mein lieber Sascha.
Gleich dazu mehr sagen. Und zwar, wir gehen direkt in Real Talk rein, dass du gleich weißt, was heute passiert. Der liebe Sven ist ja bekannt als, wie soll man sagen, als Branchenverbrenner. Oder erzähl mal gleich selber, wer bist du, was machst du und was kann man bei dir kaufen?
Okay, also, wer bin ich? Mein Name ist Sven Stopka. Ich bin jetzt eigentlich, möchte man sagen, über die kritischen 3 Jahre gerade drüber. Ich bin jetzt 20 Jahre in der Branche und habe in der Zeit sehr viel kommen und gehen sehen an Anbietern, Marktbegleitern und an vielen Produkten. Und meine Mission ist es einfach, Deutschland zu revolutionieren, was ja auch dein Ziel ist letztendlich. Und zwar in meinem Bereich, dass die Menschen beim Thema Investieren das notwendige Wissen bekommen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, Produkte auch mal kritisch zu hinterfragen. Und mein ganz großes Ziel ist es halt, die Betriebsrente in Deutschland zu revolutionieren. Denn dieses altverstaubte System ist eigentlich gut, nur es hat sich halt in den letzten Jahrzehnten eine Branche angeeignet, die es eigentlich gar nicht haben sollte, weil es zu teuer ist, zu unflexibel und eigentlich nur einem nützt, nämlich dem Anbieter, aber nicht dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber.
Ja, erstmal vielen Dank für deine ersten Worte, lieber Freund. Also ich bin sehr happy, dass du mit am Start bist. Jetzt hast du gleich schon mal groß angesprochen, worum es denn geht, was so der Schmerzpunkt ist, den du anpackst, damit die Menschen auch wissen, dass du jetzt nicht dahergelaufen bist, weil ein paar Referenzen von dir, du bist bekannt, unter anderem aus verschiedenen Plattformen wie ADE, ZDF, du warst in der Presse schon und bist schon viele Jahre in der Branche unterwegs. Gleich vorweg, wie kamst du denn in die Branche oder was war denn der Schwenk, dich auch von der Branche wieder zu verabschieden?
Okay, jetzt muss ich ganz weit ausholen, meine jungen Jahre, obwohl ich ja gerade erst 38 bin. Also wie gesagt, ich habe in jungen Jahren angefangen, jetzt weißt du, also ich war damals 18 gewesen. Und habe dann damals nebenher im Einzelhandel gearbeitet, klassischer Minijob. Und jemand kam dann auf mich zu und sagte, hey, hast du nicht Lust, nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen? Du weißt ja, in jungen Jahren sagt jeder nicht Nein dazu, auch ich nicht. Bin dann so reingekommen damals bei der Volksfürsorgeversicherung und bin von da aus dann, das war 2004, bin dann 2006 in die Selbstständigkeit rein und habe mich dann 2006 faktisch mit jemandem mit einer Dame damals und einem damaligen Kollegen noch nach Dortmund an der GmbH begeben. Dort sollten wir dann halt riesengroße Sachen machen. Und am Ende hat sich herausgestellt, wir waren nur Wasserträger gewesen. Mhm. So, dann sind wir da nach kurzer Zeit wieder weg. Sie hat das auf eigene Beine aufgebaut. Aber das war auch das Gleiche, wie sagt man so schön, gleicher Wein in neuen Schläuchen. Und dann habe ich am 22.05.2007 für mich beschlossen, ich stelle mich komplett auf eigene Beine. Habe dann den klassischen Bauchladen betrieben, also Versicherungsmaklerzulassung. Dann kam irgendwann das Thema Kapitalanlage hinzu, Immobilienmaklerscheine, Immobiliendarlehensvermittlung und. Und das baue ich dann halt über die Jahre auf. Und dann kam das dubiose Jahr 2019 im Januar. Und irgendwann, Sascha, sag ich dir ganz offen, war ich halt fremdgesteuert. Weil du immer von außen gesteuert wirst, von irgendwelchen Kunden, von irgendwelchen Anbietern, da läuft irgendwas nicht rund. Und immer bist du wieder an diese kleinen Brände am Löschen. Mal ein großer, mal ein kleiner. Und so gab es dann diesen besagten Tag Ende Januar 2019. Es war dunkel gewesen, es hat geschneit und ich bin 350, 400 Meter von zu Hause eingeschlafen auf der Auffahrt zum Berg bei uns und bin dann hinten ein Auto draufgefahren. Da habe ich gesagt, alles klar, das ist ein Weckruf, weil das war jetzt mit relativ geringer Geschwindigkeit, was wäre gewesen, Landstraße, Autobahn. Und da habe ich gesagt, es muss sich radikal was ändern und vielleicht kennst du es auch, ein Mann, ein Männchen, kein Wort. Also habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss was ändern. Und dann gab es damals einen ehemaligen Wegbegleiter, der hat mich kontaktiert im September und sagte, du, ich habe gehört, du möchtest irgendwie so nicht mehr mit Versicherung was machen, ich möchte das Thema Geldanlage nicht mehr machen, was ja dein Leidenschaftsthema ist, wollen wir uns mal unterhalten. Dann bin ich zu ihm gefahren im Oktober 2019, habe dann halt kurz danach die GmbH gegründet, habe den Kundenbestand von ihm dann übernommen. Er meinen wiederum nicht, weil er sich nicht um Privatkunden kümmern wollte, was der größte Teil gewesen ist. Ja, und so habe ich dann 2019 den Reset gemacht für mich. Seitdem berate ich halt Kunden deutschlandweit und auch international zum Thema Kapitalanlage, wie sie ihr Geld sicher, rentabel und vor allem auch renditestark investieren.
Boah, also
Ich habe der Branche dann den Rücken gekehrt und ich hatte vorher schon einen Bruch mit der Branche gehabt, weil wenn du mit der Zeit mal so Verträge verkaufst und abschließt, wie Lebensversicherung, Rentenversicherung, und mit der Zeit kommen die Kunden mal und sagen, du, irgendwie passt da was nicht. Ich zahle da so viel ein, da ist so wenig drin und das kann ja gar nicht aufgehen. Und da habe ich mir halt sehr viel angeeignet an Finanzmathematik, habe dann viel hinterfragt und habe dann immer gesagt, ey, das, was da passiert, geht ja gar nicht. Also da sind ja so hohe Kostenbelastungen drin, das kann der Kunde nie wieder erwirtschaften, das, was da weggeht an Kosten. Und habe da dann 2013, 14 um den Dreh, den Bruch gehabt, habe mich dann damals auch in Münster als erster Honorar-Finanzanlagenberater registriert. Wir sind ja heute auch noch eine sehr seltene Spezies. Wir sind aktuell so knapp 300 Registrierungen in Deutschland. Also wir sind wirklich sehr, sehr unscheinbar.
Ja, also Wahnsinn. Erstmal, ich denke mal, solche Einschläge, Ergebnisse oder Ereignisse vergisst man ja auch nicht. Du hast es selber beschrieben, du weißt Datum, Uhrzeit, das Wetter draußen, wie es war. Also das sagt schon was aus. Du hast sicherlich ja viel erlebt, warum es zu diesem Wechsel gekommen ist. Gab es denn trotzdem auch so ein spezielles Kernerlebnis, was dich komplett aufgeweckt hat, oder war es die Summe der Erfahrungen, die du draußen bei den Kunden gesammelt hast?
Du, es sind so viele kleine Erfahrungen gewesen in der Vergangenheit und dann hast du natürlich irgendwann mal auch einen größeren Kunden, der mal Geld investieren möchte, möchte das über eine Versicherung machen und du fragst dich dann, okay, da investiert jetzt einen mittleren sechsstelligen Betrag und du kriegst dafür jetzt x 1000 Euro Provision, die ja von seinem Geld weggehen. So, dann stellt man sich schon mal die logische Konsequenzfrage, ist das alles gerade richtig, was hier passiert? So, und es kann ja nicht sein, das ist ja in der Versicherungsbranche leider Gottes so, dass wenn du eine 50 Euro Rentenversicherung verkaufst, bekommst du mal Beispiel 1000 Euro Provision, machst du 100 Euro, kriegst du 2000 Euro. So geht das halt im Vervielfältiger nach oben, obwohl es ja eigentlich die gleiche Arbeit ist. So, und für mich ist immer wichtig, Regel Nummer 1 in der Wirtschaft, im Einkauf liegt der Gewinn. Und wenn ich halt zu Beginn schon eine sehr hohe Kostenbelastung habe, dann kann es am Ende für den Kunden in aller Regel, Ausnahmen mag es immer geben, nicht gewinnbringend sein. So, ich habe ja auch in den letzten Jahren hunderte von Verträgen durchleuchtet, ob das jetzt Bausparverträge waren, Lebensversicherung, Rentenversicherung, irgendwelche Goldsparpläne, was ich auch damals aufgedeckt habe, diesen ganzen Anlegerskandal. Es konnte nie aufgehen. Mhm. So, und da habe ich gesagt, ich mache diesen ganzen legalen Betrug, so darf man es auch nennen, einfach nicht mehr mit. Ich habe gesagt, ich mache nur noch reinste Kapitalanlage, ohne irgendwelche Mäntelchen, auch wenn es da vielleicht vermeintliche steuerliche Vorteile gibt. Einfach mit der Konsequenz auch raus, es gibt nichts geschenkt. Wenn der Staat dir irgendwas gibt, nimmt er dir auf der anderen Seite wieder das weg. Beste Beispiel, vor kurzem ist ja auch online gegangen, das Beispiel, wo ich mal die DWS-Riester-Rente auseinandergenommen habe. Da sieht man einfach, dass ein Produkt zwar nach außen toll verkauft wird, aber mit dem Motor beschäftigt sich niemand. So, was bringen mir Vorteile und Zulagen und Steuervorteile, wenn ich am Ende wirklich finanziellen Schaden erleide? Gar nichts.
Ja, das Erschreckende ist eigentlich, dass viele gar nicht wissen, was so ein Konstrukt eigentlich kann, was sich denn da verbirgt und was in welchem Fall eigentlich passiert. In deinem Fall war es ja, glaube ich, dass der Vertrag dann beitragsfrei war, also quasi der Kunde nichts mehr eingezahlt hat.
Ja.
Und dann quasi von höherem Aktienanteil in Rentenfonds umgeschoben wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Konsequenz, was es bedeutet, wenn der Vertrag noch 20, 30 Jahre, die Person war, glaube ich, relativ jung, ne?
Anfang 30.
In einer gewissen Konstellation quasi dann kein Geld mehr erwirtschaftet, wofür der Vertrag eigentlich ja gemacht oder geschaffen wurde sozusagen. Denn die Kostenbelastung dazu, im Gegenteil, weil die im geförderten Verträgen einfach höher ist, aufgrund der Verwaltung und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist sich, glaube ich, keiner bewusst, ne? Mhm.
Man muss ja dazu sagen, also kannst du das gerne mal verlinken unterhalb der Show das Video, da müssen wir jetzt nicht in Detail drauf eingehen. Nur, was viele nicht wissen, das wissen auch viele in der Branche nicht, die ganzen Banksparpläne, ob das jetzt die DWS ist, die Union Investment oder DK, das ist faktisch eine Blackbox, die du kaufst. Weil die Anbieter müssen halt zu Rentenbeginn eine Rentenversicherung kaufen mit dann gültigen Konditionen. So, jetzt können wir mal gucken, die Sterbetafeln sind die eher zugunsten oder zu Lasten der Kunden gegangen in den letzten Jahren in der Veränderung. Immer zu Lasten, weil sie alle älter wurden. So, und das heißt, die Versicherung wird da immer teurer in dem Moment. Das heißt, es ist ja weniger Kapital da. Und dann musst du ja schauen, kann das noch aufgehen? Auch diese Hochrechnung mit 0,369%. So, was bringt das jetzt in so einem Fall? Die Dame ist aus dem Kopf Anfang 30. Wenn jetzt 100% des Geldes komplett in Anleihenfonds liegen. Seit Jahren schmiert das Ding ab. So, und das ist ja diese Cashlock-Falle, das hat ja auch die Union Investment damals erlebt, in der Corona-Pandemie. alle sind so raus aus Aktien, in Anleihen rein, dann kam eine große Turnaround auf einmal und alle haben unten Festgang und Cashlock, sitzen teilweise jetzt noch drin. Überleg mal, was ist von dem März bis Mai, Juni 2020 bis jetzt an Kurssteigerung da gewesen? Das kannst du nie wieder aufholen. Das heißt, alle Konstrukte, ob das ist ICPPI, Zweitopf, Dreitopf oder diese Sparpläne, alles ist, der ganze Rotz funktioniert einfach nicht. Weil die Story ist immer geil. Aber du musst halt den Motor hinterfragen nach der Logik. Und das macht niemand. Solange die Story geil ist, kannst du jedem Vertriebler sagen, verkauft hat, kriegst du eine gute Provision. Aber ich habe doch noch als Berater, als Verkäufer eine gewisse Moral und Ethik, die ich auch an den Tag legen muss. Ich muss wieder nicht jeden Tag prostituieren, sorry, wenn ich das so ganz krass sage, nur damit ich nächsten Monat meine Porsche-Leasing-Rate bezahlen kann. Ich muss doch mal in der Lage sein, morgens in den Spiegel zu schauen und zu sagen, heute wird ein guter Tag und gestern war ein guter Tag, weil ich jemandem was Gutes getan habe. So, und sorry, wenn ich das auch so krass sage, die allermeisten können ja einfach nicht mal rechnen. Alle Angebotsberechnungen von A bis Z der Anbieter sind zum großen Teil fehlerhaft. Kannst du mit dem Taschenrechner nachrechnen, nur die meisten können es nicht.
Boah, das ist ja richtig krass. Also, du hast es ja auch nachkalkuliert. Du sprichst auch einen spannenden Punkt an, weil das eine ist, das ist immer das Konstrukt, also was passiert, welche Konstellation im Vertrag. Und das zweite ist, das kennst du ja auch, dass viele dann rausgehen, den Vertrag verkaufen, sei es jetzt bei der Bank, bei der Sparkasse, bei der Versicherung, völlig egal. Und was dann passiert, glaube ich, weißt du ja auch, ne? Da passiert nämlich nichts mehr.
Genau.
Und egal, wie sich die Situation beim Kunden dann teilweise ändert, die hoffen einfach nur, dass quasi, sag mal, diese sogenannte Stornofrist, vielleicht auch kurz erklärt, normalerweise ist es so, dass im Versicherungsbereich der Verrater, wenn er einen Fehler macht, im schlimmsten Fall der Vertrag kaputt geht, storniert wird und sein Geld zurückzahlen muss. Also hoffen die alle, dass nichts passiert und danach die Sinnflut. Und ich finde, so ein Vertrag braucht ja auch eine gewisse Betreuung, weil, wie du schon sagst, es sind Fonds da, die entwickeln sich unterschiedlich, die Welt entwickelt sich unterschiedlich, die Situation beim Kunden entwickelt sich unterschiedlich, dann habe ich doch auch eine Pflicht, mich um das Ding zu kümmern, oder?
Sascha, und jetzt wird es doch noch spannend. Was gab es denn da für Exzesse die letzten Jahre und Jahrzehnte? Man hat ja damals keine Stornofristen gehabt oder dann eine sehr kurze. Da waren 12 Monate, 36, 60. Jetzt geht es ja teilweise bis 86 oder 84, 120 Monate. Mhm. Nach der Stornofristenzeit kam ein neues Produkt raus, neues Hochglanzprospekt, irgendeine geile Story dazu. Und dann hat man ja teilweise die Vertriebler angewiesen, stellt mal die Verträge um auf den neuen Tarif. Was hat gewunken? Neue Provision. Aber der Kunde war ja leider so uninformiert, dass er nicht wusste, er zahlt neue Abschlusskosten. So, ich habe teilweise Verträge, da liegen mir Leute die Sachen vor, dann sehe ich genau, 5 Jahre gelaufen, Neuvertrag. 5 Jahre gelaufen, Neuvertrag. Dann frage ich, warum hast du es gemacht? Ja, das Produkt sollte das und das können und dann habe ich da eine neue tolle Anlagestrategie drin. Okay, hätte man dann auch bekommen. Ach so, ja, wusste ich nicht. Ja, alles nur der Provision wegen. So, und meine krasse Meinung ist, im Vorsorgebereich, also alles, was mit Kapitalaufbau zu tun hat, sollten Provisionen 100% verboten werden. Weil du immer einen Missstand hast, einen Interessenskonflikt in Sachversicherung, von mir aus auch im Bereich Krankenversicherung. Lass Provision bezahlen. Solange ich aber über Kapitalanlage spreche, muss das über ein Provisionsverbot geregelt werden, weil nur dann ist auch der Verbraucher geschützt vor diesen ganzen Missständen draus, von diesen ganzen Auswucherungen, weil er jedes Mal weiß, wenn ich was Neues mache, muss ich wieder die Tasche aufmachen. Weil keiner wird für Oma arbeiten in dem Moment. Das wäre natürlich eine Entwicklung, die ich persönlich begrüßen würde, aber die Lobby in der Politik und auch in Berlin ist sehr groß, dass man das natürlich unterbinden möchte.
Das glaube ich auch. Also das Thema Honorarberatung ist ja bei uns in Deutschland eh so Randerscheinung, jetzt nicht deswegen, weil es es nicht wert ist, sondern weil man das, glaube ich, auch so will. Ja, das muss man auch ganz klar sagen, das ist nicht gewünscht.
Aber Sascha, jetzt lass uns mal ehrlich in den Spiegel schauen. Mal angenommen, du würdest heute zu einem Steuerberater gehen und der Steuerberater sagt, ey, lieber Sascha, ich mache deine Steuererklärung, ich mache alles, aber ich schicke dir keine Rechnung, mich bezahlt das Finanzamt. Was hast du für ein Bauchgefühl in dem Moment? Du hast ein Bauchgefühl wahrscheinlich, wo du sagst, okay, wem dient er jetzt, im Finanzamt oder mir?
Oder mir, genau.
Beim Rechtsanwalt genau das Gleiche. Du willst nie zum Rechtsanwalt gehen und der sagt dir dann im Gerichtssaal, Sascha, klopft dir auf die Schulter und sagt, Sascha, alles gut, wir gewinnen, aber weißt du was? Heute ist ein guter Tag, du kriegst keine Rechnung, mich bezahlt der Staatsanwalt. Da läufst du wahrscheinlich eiskalten Rück runter, weil du sagst, scheiße, was passiert jetzt hier? So, du hast doch immer eine Interessenskollision und dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Da gibt's diesen schönen Spruch. Das gilt hier genauso. So, und jeder, der von seinem Vermittler, Berater, Verkäufer, wie man sich immer nennen möchte, keine Rechnung bekommt, dann bist du selber das Produkt in dem Moment, weil du bezahlst über deinen Beitrag. Dazu kannst du eine einfache Rechnung machen. Geh hin, nimm Taschenrechner und sag, was habe ich bisher im Vertrag eingezahlt, was ist bisher drin? So, Und es gibt Fälle, die habe ich auch gehabt in den letzten Jahren. Da gibt es ja so Marktpioniere vor vielen, vielen Jahren mit Fondspolicen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Da gibt es Fonds, die sind sehr, sehr gut gelaufen, mit nachweislich über 7% Rendite. Mhm. Kannst du alles in öffentlichen Datenbanken nachlesen. Mhm. Da guckst du in Verträge rein und da ist eine Rendite von unter 1% drin angekommen. Wegen den Abschlusskosten, wegen Verwaltungskosten, Todesfallkosten, Dynamikkosten, was also anfällt. Alles da muss ich mich doch fragen, welchen Nutzen soll mir so eine steueroptimierte Form bringen, wenn ich auch 6% Rendite im Schnitt liegen lasse? Also eine Steuer auf null Gewinn ist immer null, weil du zahlst ja nur für Erträge Steuern. Deswegen, Leute, lasst euch da nicht verarschen von der Branche nach dem Motto, es ist steuerliche Vorteile und hast ein Mäntelchen drum. Bullshit. Du bezahlst alles im Leben.
Du sprichst es an, das auch ein heißes Thema ist, immer wieder auch in der Branche hochgespielt wird, ist das Thema, ja klar, Unterstützung vom Staat oder vom Arbeitgeber, ne? Mhm. Das ist ja auch dein Steckenpferd. Was draußen immer sagt, ja, der Arbeitnehmer hat auch einen Anspruch, ne, auf eine betriebliche Versorgung. Ist ja grundsätzlich eine gute Geschichte. Aber wenn man dann überlegt, du kennst ja auch die Verkaufsstories, ne, Mensch, pass auf, zahl 50 Euro ein, wir machen 100 Euro Beitrag raus und bekommen später 150 Euro Rente. Du kennst du sicherlich, ne? Die einfachste Form des Verkaufs der betrieblichen Altersversorgung. Sag doch mal was dazu.
Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Wie viel Zeit haben wir heute? Bis morgen früh wahrscheinlich, ne? Nein. Long story short, Sascha. Ja. Was ja erstmal die meisten Arbeitnehmer nicht wissen, dass sie ja auf den Bruttobetrag inklusive aller Ersparnisse in Steuer- und Sozialversicherungsbereichen dann auch die Abschlusskosten bezahlen und Verwaltungskosten. Jetzt hast du bei der BAV immer eine Zweigliederung. Einmal hast du den Arbeitnehmer, er ist ja nur Mittel zum Zweck so gesehen, und der eigentliche Vertragsinhaber ist ja der Arbeitgeber. Und lieber Arbeitgeber, jetzt bitte ganz genau zuhören. Es gibt einen Paragraphen, das ist das Betriebsrentengesetz, Paragraph 1 Absatz 3. Da steht drin, der Arbeitgeber steht auch für die Erfüllung ein, wenn die Durchführung nicht unmittelbar bei ihm erfolgt. Punkt. Das heißt übersetzt, der Arbeitgeber haftet immer. Und wenn du jetzt als Arbeitgeber hingehst und sagst, ja, ich bediene mich jetzt mal Anbieter A, B, C, D, F. Ist schon mal schlecht, weil du hast einen Kauderwelsch da. Jeder kann was machen. Du hast keine einheitliche Regelung. Zweiter Punkt, kennst du den Paragraphen 125 VAG? Wahrscheinlich nicht. Das gilt auch übrigens für Privatkunden. Denn der 125 VAG wurde 2016, da hatten wir doch so ein sportliches Event irgendwo mal vor der Tür. Ist das in der Nacht- und Nebelaktion geändert worden? Nämlich damals, könnt ihr alles googeln, ist keine Verschwörungstheorie, was ich euch hier erzähle im Video und Podcast. Gebt mal einmal Google 89 VAG, jetzt wichtig, A.F. für alte Fassung. Das lest ihr euch durch und dann lest ihr euch noch den 125 VAG A.F. durch. Dann werdet ihr irgendwo einen Passus finden, wo drin steht, dass die garantierten Leistungen, die vertraglich garantierten Leistungen, maximal genau 5% reduziert werden dürfen. Gut, da müssen natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, mal angenommen, die treten ein. Ja. 5%, kann man sagen, gut, ich kriege 100.000 garantiert, 5%, 5.000 Euro ist vertretbar. Jetzt kam dieses sportliche Event und jetzt schiebt man diese 89, 125 Regelung nach hinten auf den 314, wo keiner mehr reinschaut. Und da steht jetzt drin, dass die Leistungen unlimitiert gekürzt werden könnten. Ups. Hinzu Krass. Kommt noch, dass ja auch drin steht, dass jegliche Zahlungen, insbesondere Gewinnverteilungen, Kündigungen und so weiter, zeitweilig verboten werden können. Das heißt, du kannst von dem Vertrag faktisch enteignet werden. So, jetzt frage ich mich, was bringt mir eine garantierte Rentenversicherung, wenn ich am Ende vielleicht gar nichts bekomme, weil der Versicherer in Schieflage gerät? Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, Deutschland, hohe Sicherheit. Frage, was bringt denn eine Garantie? Hast du mal gefragt, wie groß die Garantie der Garantie ist? Denn wir wissen doch aus öffentlichen Quellen, auch das kannst du gerne googeln oder in einer anderen Suchmaschine dich erkundigen, die BaFin hat aktuell, letzter Stand, rund 20 Versicherer in der engen Manndeckung von rund 80 Anbietern. Wenn wir jetzt mal Taschenrechner anschmeißen, sind das rund 25%. Das heißt, eine Chance von 1-4, dass dein Anbieter ein Pleitekandidat ist. So, und wenn ich doch jetzt schon weiß, seit Jahren gibt es Mitteilungen dazu, es fing ja schon 2017 an, wo auch die großen Versicherer, kann ich auch sagen, das ist beispielsweise die Allianz und Zürich und AXA gewesen, die bei Verträgen nachträglich die Rentenfaktoren geändert haben. Was bringt denn dann eine Garantie, wenn sie am Ende wieder revidiert werden kann? So, ihr müsst euch über eines im Klaren sein. Sorry, wenn ich so einen großen Redeanteil habe, aber ist halt so meine Tugend. Ihr habt immer als Vertragspartner eine große AG. Das ist eine Aktiengesellschaft. Die sind nur den Aktionären verpflichtet. Dann gibt es die VVAGs, das sind die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Wie auch die Conti, glaube ich, eine ist, ne?
Ja, richtig.
So, die ist den Versicherten letztendlich verpflichtet. Ja, aber die wollen auch Gewinne machen, weil sie haben auch gewisse Wirtschaftlichkeitsrisiken, die sie tragen. Und jetzt nehme ich mal ein ganz plakatives Beispiel. Bitte nicht falsch verstehen, ich kenne kein anderes Beispiel dazu. Mal angenommen, du gehst ins letzte Jahr rein und schaust mal rein, was hat denn zum Beispiel die Allianz Lebensversicherung für Dividenden ausgeschüttet an die Aktionäre? Dann siehst du irgendwas so um die 4-5% plus die Kurssteigerung vom 1.1. bis 31.12. Was bekommst du als Kunde der Allianz als Garantieverzinsung aktuell im Jahre 2024? 0,25% plus Überschussbeteiligung. Jetzt frage ich dich, bist du lieber Kunde oder Aktionär? Die Frage kannst du gerne selber beantworten.
Ich glaube, die Kunst ist es, glaube ich, deswegen bin ich happy, dass wir diesen Podcast aufnehmen, die Menschen darauf zu stoßen, dass man Medaille auch mal von zwei Seiten betrachten kann. Und dass es immer den Anbieter gibt, an dem man sich aber auch beteiligen kann. Und dann ist die Frage, wie du richtig sagst, okay, auf welcher Seite will ich eigentlich stehen, ne?
Genau. Und ein anderes Beispiel habe ich auch bei mir schon im Podcast und bei YouTube auch häufiger gesagt. Wir Menschen sind Sammler, Jäger und Sammler. So, jetzt gibt es die eine Fraktion, die sagt, ich gehe raus, sammle Deutschlandpunkte, Payback-Punkte und irgendwelche Stickerchen zum Aufkleben, um mir dann so einen dusseligen Eierkocher für 19,90 Euro aussuchen zu können nach 3,5 Jahren. So, wenn wir jetzt sagen, es gibt Payback- oder Klebepunkte auf moderne Art und Weise, das sind dann so Gewinnsteigerungen bei Aktienkursen oder auch mal Ausschüttungen, Dividenden, sagen wir, oh nee, viel zu risikobehaftet, nö, mache ich nicht. Hat mein Onkel schon mal Geld verloren? So, da kann ich mal sagen, völliger Bullshit. Erstmal, jeder kann das, was jemand mal erlebt hat, nicht auf sich adaptieren. Wenn wir so uns verhalten würden, dann würden wir heute in einer Höhle leben oder würden gar nicht existieren. Weil jedes Kind, was einmal hinfällt, steht wieder auf. Und jeder, der Kinder hat, kann das bestätigen. Das Kind fängt an, zieht sich am Tisch hoch, versucht einen Schritt, legt sich auf den Bauch, auf den Hintern. Was macht das Kind? Es liegt nicht da wie eine Schildkröte und sagt, Mama, hilf mir. Das Kind steht wieder auf und versucht es neu. Ja. So, wir sagen, boah, einmal schlechte Erfahrung gemacht, nö, mache ich nicht mehr. So, und beim Thema Aktien. Wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, Sascha, dass Aktien doch eine uralte Investitionsmöglichkeit ist. Gefressen und gesoffen wird immer. Sorry für diesen Klartext. Aber das Prinzip Wirtschaft geht doch auch immer in Krisenzeiten. Es funktioniert doch. Also ich kenne niemanden, gehen wir mal zurück in die Corona-Krise, Finanzkrise, Ukraine-Konflikt 2022. Zeig mir einen einzigen Menschen, der sich das Hemd vom Leib gerissen hat, die Keule rausholt und sagt, Uga, Uga, ich gehe zurück in die Höhle. Diesen Menschen will ich kennenlernen. Und es geht auch morgen schon los. Wenn du morgens aufstehst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du gehst ins Badezimmer. Was machst du? Du holst jetzt im Duschregal oder in deinem Vorratsding was raus. Eine Packung Shampoo oder Duschgel. Was steht da hinten drauf? Irgend so ein Unternehmen wie zum Beispiel Procter & Gamble oder Unilever. Du gehst zum Waschbecken, Colgate, Dr. Best, Blender Med, wie der ganze Kram heißt. Guck mal, wo das herkommt. Du gehst runter in die Küche. Du machst dir irgendwas zu essen. Du setzt dich ins Auto. Dein Auto fährt nicht mit Wasser, sondern fährt mit Benzin. Alle Unternehmen, jeden Tag, wo du Kunde bist, machen das Unternehmen macht Gewinn. Und die können dir was zurückgeben in Form von modernem Cashback, nämlich Kurssteigerung und Dividenden. Du sagst, nö, funktioniert nicht. Dann will ich mal sehen, wie du zurück in die Höhle gehst, dir so ein Fred Feuerstein ein Auto holst und mit den Füßen anläufst. Funktioniert nicht. So, wir müssen uns vergegenwärtigen, solange die Wirtschaft funktioniert, wann passiert das? Solange wir Menschen existent sind, uns technologisch und evolutionärmäßig weiterentwickeln, wird das alles funktionieren. Und wenn der große Meteoritenschlag kommt, die Erde wird dunkel, ganz ehrlich, dann ist mir das auch scheißegal.
Ja, was ist krass, so ist es letztendlich. Und das ist ja die große Frage, die ich an ihn verstehe, weil sich die Gedanken keiner macht. Und du kennst ja die Geschichten, da hat mal jemand irgendeine Telekom-Aktie besessen, da hat mal jemand irgendeinen Fonds gehabt. Und da wird von solchen Erfahrungen, oder meistens wurden die Erfahrungen oft gar nicht selbst gemacht, sondern die wurden von irgendjemand aus dem Bekanntenkreis gemacht. Und wo man dann daraus adaptiert für sich, dass man entsprechende Sachen nicht mehr tut. Jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass du heute mit dem Tagesgeld oder sonstigen Zeug einen Blumentopf gewinnst. Und wenn die meisten Menschen ja wissen, ohne das Thema Rente einzugehen, die meisten Menschen schaffen es ja nicht mal Rentenbescheid, zum ersten Mal sich anzuschauen, den richtig zu lesen, die Rückseite sich mal zu betrachten, was das eigentlich unterm Strich eigentlich heißt. Und hab dann vielleicht gesagt, ich mach doch 50 Euro in so eine klassische Geschichte, wie auch immer, wie die jetzt heißen mag. Da musst du eben Licht aufgehen, dass das nicht funktioniert und sich die Gedanken aber dann zu machen, wenn es zu spät ist. Leute, ja, da braucht sich keiner sagen, er hat alles richtig gemacht und es hätte auch keiner was gesagt.
Ja, drei Gedanken dazu auch. Erstens, das, was euch die Anbieter ausweisen, sind Monatsrenten. Sind keine Wochenrennen oder Tagesrennen, sind Monatsrenten. Ne? Müsst ihr euch immer drüber im Klaren sein. Punkt eins. Punkt zwei, das Geld auf Tagesgeldkonto packen, ist das Geld in Pausenraum schicken. Völlig falscher Ansatz. Du schiebst eine Entscheidung, die du eh treffen musst, nur auf, weil du jetzt sagst, ich will jetzt keine Entscheidung treffen, aber ich mache das in 12 Monaten, 15, 18 Monaten. Das ist auch Bullshit. Weil die Entscheidung wirst du immer treffen, weil du eine Entscheidung ist immer eine Entscheidung für etwas und eine Entscheidung gegen etwas. So. Und wenn du sagst, ich packe mein Geld, was weiß ich, 50.000 Euro auf Tagesgeld, weil ich glaube, die Aktienmärkte fallen. Erstmal zwei Fehler. Du hast einen realen Kapitalverlust, weil der Tagesgeldzinssatz gleicht nicht die Inflation aus. Punkt eins. Punkt zwei, du schiebst die Entscheidung eh auf, die du irgendwann unausweichlich treffen musst. Ja. Und Punkt Nummer drei, du hast Opportunitätskosten. So, und rechne mal aus, was das über die Zeit bedeutet. Wenn du mal einfach ein, zwei Jahre sagst, oh, ich mach mal so ein Pausenraum-Investment. Das kann teuer werden, je nachdem, was du investierst. Und du hattest gerade auch gesagt, Rentenbescheid. Es ist wichtig, dass jeder mal versteht, was muss ich überhaupt mal irgendwo an Vermögen aufbauen. Was meinst du, wie oft ich höre, Sascha? Boah, eine Million muss ich nicht haben. Dann lehne ich mich immer ganz entspannt zurück, also digital per Zoom oder wenn ich mit dem Kunden zu Hause sitze, dann mache ich mir einen Spaß und sage, komm, wir nehmen mal Taschenrechner, wir rechnen mal ein bisschen. So, jetzt nehmen wir mal wirklich an, wir machen es jetzt nicht auf einen Euro genau,
ja.
Nehmen wir an, du gehst 40 Jahre voll arbeiten, du kriegst 40 Euro pro Entgeltpunkt. Klar, gibt eine Steigerung und so weiter. Das sind 1.600 Euro heutige Kaufkraftrente. Jetzt ist ja die Inflation schon mal da. Jetzt könntest du ja fragen, lieber Berater, wie viel inflationsbereinigte Rente bekomme ich denn in 40 Jahren bei angenommen 3,25% Inflation? Da fallen die meisten schon mal um. So, und du kannst mit einem Taschenrechner innerhalb von 2 Minuten eine komplette Rentenplanung machen. Ist machbar. Ist kein Hexenwerk, du musst nur das Werkzeug verstehen. So, aber lass uns zurück zum Ausgangspunkt kommen. 1.600 Euro minus Inflation, minus Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Tendenz? Karlchen hat gesagt, es wird teurer. Ich sage, es wird sehr viel teurer, weil die Kinder, die nicht da sind, wurden nicht geboren. Wichtiger Leitsatz. So, das heißt also, du kannst davon ausgehen, wenn du heute durchschnittlich verdienst, wie jemand, was verdient man heute durchschnittlich Rentenversicherung, glaube ich, ein paar 40.000 Euro, ich glaube 43.000 sowas im Dreh,
ja.
Dann bist du Durchschnitt. Und wie viele hängen im Minijob drin, Teilzeit, Dreiviertelstelle und so weiter, die kommen ja nicht mehr auf dieses Niveau. Das heißt, jeder, der sich heute nicht mit seinen eigenen Finanzen beschäftigt, immer noch an dieses Märchen glaubt, mach meine 50 Euro Rentenversicherung für die Altersvorsorge. Also ihr habt im Rentenalter zwei Optionen von der Adresse. Unter den Brücken oder zwischen den Brücken. Nur das wird irgendwann eng werden, weil da werden viele wohnen wollen. Und die, die Geld haben, die kaufen sich die ganzen Straßenzüge, wo du jetzt vielleicht wohnst. So, Fun Fact am Rande. Aber Leute, es ist mir wichtig und Herzensthema. Ihr müsst dieses Thema Finanzen ernst nehmen. Es kommt niemand und rettet euch. Da kommt niemand mit dem UFO und sagt, ey, wir gehen auf einen anderen Planeten, da ist alles toller. Ihr müsst heute die Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen für die richtige Investition, für eure finanzielle Zukunft, für eure Investments und dann könnt ihr bedenkenlos. Und ihr müsst alle durch die Bank durch, ob du, alle mindestens siebenstellig werden, weil glaubt man nicht, dass der Gesetzgeber dir den Hintern retten wird. Der wird sagen, kriegst du 150 Euro Almosenrente, werd glücklich und tschüss. Übrigens, Funfact am Rande, wo ich da gerade so sage. Wir haben im Studium damals mit einem Dozenten einen Film geschaut. Den gibt's irgendwo noch bei YouTube. Der heißt Aufstand der Alten, Deutschland im Jahre 2040. Ich weiß nicht, ob es den noch komplett gibt, aber es gibt Auszüge davon. Da werden Windeln gezeigt, die eben so viele Liter Fassungsvolumen haben. Dann wird das Rentensystem dargestellt. Und das war vor vielen, vielen Jahren. Also noch in den 2010er Jahren. Ich habe gedacht, naja, 2040, das ist so übertrieben dargestellt im ZDF, das wird nicht passieren. Und glaub mir eins, wenn ich jedes Mal über so einen Gedankengang stolpere, gucke ich mir nochmal so ein paar Szenen an und denke nur, ach du Scheiße, das kommt immer näher.
Du musst die Durchschnittsrenten anschauen, die ausgezahlt werden. Das sagt ja, glaube ich, alles. Also das ist weit, weit unter 2.000 Euro im Monat. Also brutto gemerkt, was ausgezahlt wird. Also von daher, und du bist ja also weit über eine Million, die jeder eigentlich braucht. Und was ich dann mittlerweile leider, also nicht oft, aber immer wieder von jungen Leuten auch höre, die ins Bürgergeld rutschen, die dann sogar sagen, naja, ich bin doch eigentlich ganz zufrieden. Das mag vielleicht für den Moment so sein, aber die sollen sich mal anschauen, wie denn deren Rentensituation dann mal ausschauen wird, die dann nichts eingezahlt haben und später mal auf Sozialhilfe angewiesen sind. Also Leute, kann ich euch sagen, diese Rechnung wird nicht aufgehen, also da würde ich mich nicht verlassen, weder heute noch morgen noch übermorgen, ne? Auch ganz klar.
Also ich bin da ganz radikal, wir müssen diesen ganzen Sozialstaat abschaffen, Bürgergeld streichen. Wir haben sicherlich, das will ich nicht abreden, Menschen in Deutschland, die sind angeschlagen, weil sie über die Zeit krank wurden, körperlich beeinträchtigt sind oder auch eingeschränkt zur Welt kommen, muss man ganz nett so sagen. Diese Menschen fangen wir zu 100% auf. Ich kenne selbst solche Menschen, die haben Schicksalsschlag erlitten, sind eingeschränkt und die fangen wir zu 100% auf. Aber diese Freialimentierung nach dem Motto, ich kraul mir dreimal am Tag die Eier, mach gar nichts und mach ein bisschen Schwarzarbeit nebenher oder was auch immer, das geht nicht. So, wir müssen diesen ganzen Sozialstaat abschaffen. Dann auch gucken, wen holen wir nach Deutschland rein und wer ist wirklich berechtigt. Ich meine, wir haben ja vor kurzem vor deiner Haustür fast so einen Fall gehabt, wo jemand vor 10 Jahren bereits abgelehnt wurde vom Asyl. Warum war der noch in Deutschland? Wovon hat der gelebt? Ich weiß es nicht. Diese Steuerverschwendung, gestern habe ich so ein Ding auch gesehen. 521 oder 531.000 Euro hat die Bundesregierung rausgeschmissen für Flugzeiten zu den EM-Spielen. Hätte die Deutsche Bahn nicht getan, die doch gefahren ist? Die haben doch alle ein 100% Bahnticket. Warum muss der Jet angeschmissen werden? So, diese Gutsherrenart in Deutschland nach dem Motto, wir Politiker leben in Saus und Braus und lass das Fußvolk mal arbeiten. Wir müssen wieder dazu übergehen, dass wir die Leistung, die Menschen jeden Tag wie du, ich und du, Sascha, erbringen, dass uns was bleibt. Der Staat kommt nur immer melken. Nur irgendwann ist die Kuh auch mal ausgetrocknet. Wir hatten vor kurzem den Steuerzahlergedenktag, wo du dann erst für dich arbeitest. Es ist doch ein Irrsinn, dass du sagst, ab 60.000 Euro gehörst du zu den reichen Einkommenspersonen. Bullshit. Wenn du irgendwo in der Provinz lebst, wo irgendwie 30 Seelen wohnen im Dorf, ja, da kannst du vielleicht günstig wohnen. Da bist du mit 60.000 der König. Aber jetzt gehen wir mit 60.000 Euro in die Großstadt, so nach Mittel- oder Süddeutschland. Da kommst du gerade mit Mietkosten ein bisschen Lebenshaltungskosten klar. So. Und das ist ja etwas, was die Politik auch bewusst nach meinem Dafürhalten schürt. Immer zu sagen, guck mal, ab dem Einkommen bist du reich. Weil die meisten leben nicht in dieser Dimension. Und dann heißt es, guck mal, die da oben, die musst du mir wegnehmen. Das Problem ist nur, diese Umverteilung wird nicht funktionieren. Weil der Staat hat seit Jahren höhere Steuereinnahmen, hat immer mehr Ausgabenprobleme. Sonderetat hier, Sonderetat da. Wenn wir unser Unternehmen so führen würden, können wir morgen Insolvenz anmelden. So, wir müssen dazu übergehen, dass ein Staat, ein Land, wie ein Unternehmen geführt wird. Das heißt, eine ganz normale Einnahmen-Ausgabenrechnung. Diese ganzen Taschenspielertricks, wir schieben es mal auf die nächste Generation, auf das nächste Jahr, Sonderetat hier, ist scheiße. So, hier muss einfach genug Geld zum Leben bleiben. Beste Beispiel auch, warum müssen wir als Steuerzahler, die schon viele Steuern bezahlen, noch Kindergartenbeiträge bezahlen? Ich muss als Steuerpflichtiger, der gut Steuern bezahlt im Jahr, jedes Jahr noch einen Kindergartenbeitrag bezahlen. Also jetzt bin ich befreit, aber damals muss ich es bezahlen. Teilweise über 400 Euro im Monat. Plus Essensgeld. Und die, die dann sozial schwach sind, weil sie ja irgendwie Bürgergeld bekommen oder Hartz IV, weil sie nicht arbeiten können oder wollen, wie gesagt, das mag jetzt jeder sehen, wie er möchte, bekommen den Kindergarten for free plus Essensverpflegung for free. Bezahle ich mit meinen Steuergeldern. Dann sagt mir der Kreis, wo ich wohne, ja, Herr Stopka, Sie haben doch ein entsprechendes Einkommen, Sie können ja was zur Solidargemeinschaft dazu beitragen, um den Kindergartenbeitrag zu finanzieren. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst nur bestraft in Deutschland, wenn du was verdienst. So, und dieser Umverteilungsmechanismus, dieses Raubrittertum, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Weil es versucht die Politik und auch die Medien, uns immer alle gleicher zu machen, wie wir überhaupt sein sollen. Aber wir haben doch eine Oberschicht, eine Mittelschicht und eine Schicht unter der Mittelschicht. So, und es soll alles von oben nach unten gedrückt werden und die unten, die bekommen gezeigt, guck mal, die da oben, da müssen wir wegnehmen. Und diejenigen, die schon viel bezahlen, zahlen ja auch schon viel. Wie viele Leistungsträger wandern aktuell in Deutschland ab? Jedes Jahr zig 10.000, weil sie sagen, ich habe die Schnauze voll. Das will ich jetzt nicht gutheißen. Das ist auch nicht die Allerweltslösung, dass man jetzt sagt, ich wandere aus, weil irgendwo anders bessere Anreize sind. Aber ich muss mal wieder zu dem Punkt kommen, dass ich Deutschland zu einem attraktiven Land mache und nicht nur das Land der Ausbeuter bin.
Ja, wahre Worte, Sven. Das kann ich nur unterschreiben. Das sehe ich ganz genauso. Aber da sehe ich, die Zeit ist schon fortgeschritten. Das ist der Wahnsinn. Würde ich trotzdem gerne noch ein Thema mit dir streifen.
Ja.
Das ja auch immer so gerne immer wieder in die Schlagzeilen kommt, und zwar die Rundumlösung. Wenn du also jetzt Geld anlegen willst, dann mach das eine, dann investier doch einfach in ETF. Weil da bist du breit gestreut und also egal, ob es dann die Finanztest ist oder wer es auch immer ist, das ist die Lösung. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich auch der Meinung bin, also eine Rundumabbildung ist es bei weitem nicht. Aber jetzt sag doch mal was dazu. Was ist denn deine Meinung zu dieser Pauschalaussage? ETF, that's the way.
ETF ist am Ende nur ein Werkzeug. Du kannst das Werkzeug für dich nutzen oder gegen dich nutzen. Es kommt darauf an, wie du es einsetzt. Und es gibt dazu Untersuchungen, die ganz klar belegen, dass Anleger mit ETFs auch nicht die Rendite erzielen, die sie erzielen könnten, weil sie nämlich etwas machen. Verhaltensfehler. Die Verhaltensfehler sind evolutionär bedingt, weil du kannst Geld und Emotionen nicht trennen. Sie gehören zusammen. So, und du bist mit dem Geld immer verbunden, weil du hast dafür gearbeitet und oder verzichtet. So, Und jetzt kommt ja ein Paradoxon zum Tragen. Mal angenommen, du hast jetzt 10.000 Euro auf deinem Depot, du hast eine Kursveränderung von 10%, sind 1.000 Euro, kannst du verkraften. Jetzt hast du 1 Million, jetzt sind es 100.000 Euro. Jetzt kommen viele und sagen, boah, 100.000 weniger geht gar nicht. Sag ich, ja, du bist in die Falle reingelaufen. Es waren immer noch 10%. Und es war nur einen anderen Eurobetrag. Das heißt, genauso wenn es wieder nach oben geht, geht es auch nach oben, ob du jetzt 1.000 Euro plus hast oder 100.000. Mathematisch nicht ganz richtig, weil bei 900 sind 10% 90, ne, aber das haben wir dahingestellt. Ja. Und das sind so Verhaltensfehler, in die wir immer wieder reinfallen. Und ein guter Anlageberater, Honorarberater, hilft dir dabei, Verhaltensfehler zu vermeiden. Dazu gibt es auch Beispiele bei mir in der Kundschaft, die haben sich so weit bisher finanziert, dass sie sagen, ey, auf Lifetime bin ich nächsten 30, 40 Jahre bezahlt als Berater auf deren Seite, weil sie 2, 3 Verhaltensfehler gemacht hätten, die am Ende sehr teuer gewesen wären. Und dann gibt es noch so einen großen Trend, dass man heißt, setz deinen ETF-Sparplan von der Steuer ab. Batsch. Vergesst diese Scam-Werbeanzeigen bei Social Media. Man verkauft euch ein Produkt, das du nicht mal beim schlimmsten Erzfeind anbieten würdest. Das Geld kannst du gleich nehmen, anzünden und in den Kamin schmeißen. Du siehst es nie wieder, weil es sind Rentenversicherungen, wo du nur eine Rentenzahlung bekommst, wo die Wettquote ja auch jederzeit zu deinen Lasten geändert werden kann. Also aufpassen, es gibt nichts umsonst. Und ein zweiter Trend ist aktuell, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wo es immer heißt, ETFs kannst du über die Betriebsrente abmachen, über die BAV, hast du ja Vorteil, weil du es direkt vom Brutto bezahlst. Ei, ei, ei. Da wird so viel Scheiße erzählt, Sascha. Ja, du kannst in der BAV, also in der Direktversicherung, kannst du auch ETFs besparen. Aber jetzt ist ja dieser Motor wieder nur in so einer Hülle drin. Und jetzt musst du ja auch schauen, dass du am Ende da richtig fett Steuern bezahlst. Lass mal sagen, du hast da irgendwie 250.000 Euro. Die 250.000 Euro kannst du die Hälfte schon mal ans Finanzamt überweisen. Die sind weg. Plus Krankenversicherung, plus Pflegeversicherung. Dann hast du darauf immense Kosten für solche Verträge. Und wenn ich jetzt aus 2 Perspektiven betrachte, als Arbeitnehmer lohnt sich eine Direktversicherung in den allerwenigsten Fällen. Das geht nur unter ganz bestimmten Regularien. Und für den Arbeitgeber ist das ein riesen Haftungsrisiko, denn er steht ja auch für gewisse Versprechen ein. So, und wenn ich so einen Vertrag als Arbeitgeber einfach übernehme, weil der Mitarbeiter kommt, den wird eingestellt, nach der Probezeit, jo, übernehme ich, dann stehst du dafür voll und ganz ein. Und deswegen meine ganz klare Bitte an dich, wenn du Arbeitgeber bist, wenn du Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds im Unternehmen hast, beschäftige dich mit, das sind tickende Zeitbomben, die dich immer 100.000 von Euro kosten können, wenn die Dinger hochgehen. Ich will es nicht hochbeschwören, dass da was passieren könnte, aber du hast eine Wahrscheinlichkeit von über 90%, dass die Verträge komplett defizitär sind, Rechtsrisiken mit sich bringen und für die du am Ende auch einstehen darfst. Und liebe Arbeitnehmer, für euch gilt das Gleiche. Habt ihr sowas? Sprecht euren Arbeitgeber an. Sag, hey, ich würde da mal gern ein paar Zahlen, Daten, Fakten für haben. Lass es nachrechnen und dann helfe ich dir gerne auch dabei. Und dann lass uns da gerne mal gucken, dass wir ein besseres System einführen.
Ja. Letzte Frage innerhalb der knappen Zeit. So viele geile Themen, wir könnten Stunden weitersprechen, aber vielleicht gibt es da eine Fortsetzung, wer weiß, lieber Sven. Jetzt geistert da ein neues Thema durch die Presse, und zwar die Bundesregierung überlegt jetzt ja quasi, wie das Thema Rente und so weiter auf die neuen Füße stellen will und plant jetzt da quasi, sag mal, eine Modifizierung, dass auch quasi zukünftig private Anlageprodukte wieder, sag's mal, attraktiver werden. Hast du da schon eine Meinung parat oder ein paar Gedanken dazu?
Ja, gibt es in den nächsten Wochen ein Video von mir zu, aber ich greife schon mal vor, ich habe es noch nicht aufgenommen. Es ist wieder etwas, wo sich die Branche gerade feiert oder die Anbieter. Es gibt nur einen Haken. Es heißt wieder, bei zertifizierten Anbietern. So, und sobald es heißt, es muss ein zertifizierter Anbieter sein, habe ich meine Bauchschmerzen. Warum so kompliziert, dass wir da in die Gelder in irgendwelche Richtungen lenken und sagen, du musst es in diesen Kanal investieren, damit du da Vorteile bekommst? Warum so viel Aufwand? Mach doch einfach als Gesetzgeber Folgendes. Jeder kriegt einen Freibetrag von 100.000 Euro für Kapitalerträge. Du musst nichts versteuern, sofern du das Depot nicht vor 60 auflöst oder vor 63, wann auch immer. Und lass doch diesen ganzen Anbieterscheiß da immer sein. Ey, wir bauen eine Bürokratie auf, Sascha, die nichts bringt. So, ich sehe auch so ganze Finfluencer, die da erzählen, ey, super, Revolution in Deutschland. Ja. Es bringt am Ende wieder nichts. Also wieder so ein Reformchen von der Reformchen der letzten Jahre. Und jetzt wird ein bisschen was privatisiert, weil man merkt, ey, die Riester-Rente ist gescheitert. Jetzt müssen wir dem Kind einen neuen Namen geben. Ja, private Alterssorge staatlich gefördert. In Form von einem Investmentdepot, in Form von einem zertifizierten Depot bei der XY-Depotbank. Ja, das machen die Anbieter auch nicht für lau.
Das ist ja die spannende Frage, weil ich könnte dich jetzt ja auch fragen, Angela, du wärst jetzt in der Verantwortung. Warum macht man dann das, diesen Weg? Warum fördert man nicht einfach, dass eben dass ein Bürger unter gewissen Voraussetzungen Vorteile hat, dass es Geld absetzen kann, wenn er eben fürs Alter auch spart oder vorsorgt, wie auch immer? Warum braucht es immer diese Hebel mit irgendwelchen Produkten, die man dann auf irgendeine Art und Weise unter gewissen Voraussetzungen wieder fördert?
Ist vielleicht Lobbyinteresse? Weil es gibt viele Politiker, die bei irgendwelchen Finanzunternehmen im Aufsichtsrat sind und da vielleicht auch irgendeinen Stuhl mal für sich längere Zeit haben wollen. Ich würde da ganz pragmatisch rangehen. Erstmal diese 1.000 Euro Freistellungsauftrag oder Sparerpauschbetrag ist ja eh eine Lachnummer. Ganz ehrlich, warum sind ja nicht 10.000? Lass doch jedem Bürger ab der Geburt sagen, du hast 100.000 Euro Kapitaleinkünfte steuerfrei. Unter ein paar Voraussetzungen. Du holst das Geld vielleicht raus, weil du deine Immobilie kaufen möchtest. Bleibt es unberührt. Es muss ab 60 Jahre erst verfügt werden darüber. Wie auch immer. Dann kann man doch einfach diese 100.000 Euro einmal einführen. Alle haben eine Steuer-ID. So, und diese 100.000 Euro, ich meine, die Finanzanbieter melden das ja sowieso als Lagerstellen, als Depotbanken an die Finanzbehörden. Dann wird einfach der Count im Hintergrund runterlaufen. 100.000, 97.000, 50.000, whatever. So, und erst wenn dann, weil es ja eine Quellsteuer, die wir haben in Deutschland, wird es direkt vom Anbieter abgeführt, wie bisher mit der Abgelungssteuer. Und auch, vielleicht mal so ein Funfact haben wir gerade auch nicht besprochen, aber fällt mir gerade ein, viele diskutieren darüber und sagen, die Abgeltungssteuer ist unfair, weil sie bevorzugt die Kapitalisten. Stopp. Das ist falsch. Denn die Gewinne, die entstehen bei den Kapitalisten, sind im Vorfeld schon bei 30% im Unternehmen besteuert worden. Heißt 30 plus 25 macht 55. So. Und wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wir irgendwo noch mehr Einnahmen generieren, weil wir haben genug Steuereinnahmen. Wir müssen gucken, wo wir die Ausgaben reduzieren. Dann haben wir diese ganze Diskussion auch gar nicht mehr.
Ja.
So. Und deswegen, also wenn ich in der Politik wäre, ich würde erstmal diesen Sozialstaat deutlich reduzieren, viele Sachen abschaffen, dann würden wir schon etliche Milliarden sparen. Und ich würde jedem, sofern natürlich dann die Position mitspielen würden, sagen, jeder bekommt 100.000 Euro Freibetrag für Kapitalerträge in einem gewissen Kontext natürlich. Und dann ist das Thema erstmal durch. So, und wer 100.000 Euro Freibetrag hat, der hat ja schon mal eine Zeit lang sein Geld, was dann zinszinsmäßig arbeiten kann. Und das bei einem Wechsel der Strategie, damit da Steuern anfallen würden.
Das klingt sehr vernünftig. Das ist ja auch die Frage, die ich mir stelle, weil es wäre gänzlich trotzdem einfach. Und die Frage, die sich jetzt jeder mal stellen kann, wie groß ist das Interesse dann tatsächlich vom Staat, von der Bundesregierung, dass der Bürger tatsächlich einen Vorteil hat? Die Frage darf sich jeder mal stellen, weil es gäbe ja Möglichkeiten, das eben durch eine höhere Freibeträge auch zu schaffen. Oder geht es darum, dass wieder andere irgendwie Geld verdienen sollen, wovon die vielleicht wieder partizipieren? Ich will es jetzt gar nicht behaupten. Ich stelle nur die Frage in meinen Raum. Den Eindruck gewinne ich halt einfach, weil ansonsten würde man nicht das Ganze noch komplexer machen. Wir sehen es ja auch bei der betrieblichen Altersversorgung, bei dem Rürup, bei dem Riester. Es ist teilweise so komplex, dass es auch für viele Berater teilweise gänzlich fast schon komplex wird, einfach mal was zu sagen, den Kunden wirklich gut zu beraten, muss man fairerweise auch sagen. Heißt deswegen nicht, dass man sich da mehr damit beschäftigen sollte, sowohl als Berater, aber auch als Kunde, als Nutzer des Vertrages logischerweise. Aber gut, so ist es halt. Zum Ende, lieber Sven, auf alle Fälle mal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war echt sensationell. Ein Ritt durch viele Themen mit echten Klartext von dir. Würde mich freuen, wieder mehr von dir zu hören. Aber vielleicht magst du am Schluss auch nochmal vielleicht nochmal ein Statement von dir raussagen. Was ist so der wichtigste Punkt aus deiner Sicht, worauf du als Kunde oder auch als Arbeitgeber achten sollte, um zukünftig vielleicht größere Fehler zu vermeiden?
Okay. Also erstmal, wenn du bis hierhin gehört hast, vielen Dank für deine Zeit, weil wir haben jetzt irgendwie so rund 40 Minuten gefühlt ungefähr. Ich habe keine Uhr hier laufen, aber müssen so 40, 41 Minuten wahrscheinlich sein. Wichtig, verstehe einfach eins, du bist deines Nächsten selbst. Das heißt, du musst Egoist werden beim Kapital und höre nicht darauf, was andere dir sagen. Mach deine eigene Welt, beschäftige dich mit deinen Zahlen, Finanzen und wenn du da Unterstützung brauchst, such dir jemanden dafür. Es ist keine Raketenwissenschaft, aber jemand muss dir mal wirklich das aufbereiten, das Fundament liefern an Informationen, an Wissen, dass du entscheiden kannst, ist das gut, weniger gut oder ist es schlecht, was ich mache. Und wichtig auch zu verstehen, niemand geht irgendwann raus, Sascha, und sagt, ich treffe heute bewusst eine scheiß Entscheidung. Du hast damals die Entscheidung getroffen auf allen vorliegenden Grundlagen, Zahlen, Daten, Fakten. Es war eine gute Entscheidung. Jetzt haben sich nur die Rahmenbedingungen geändert. Und da musst du diese Rahmenbedingungen überprüfen, ist das besser wie das, was ich damals gemacht habe. So viel dazu. Was ich jetzt dir, euch anbieten möchte. Ihr habt jetzt hier rund 40 Minuten Real Talk gehabt. Ich habe da wirklich nur an der Oberfläche gestrichen. Wenn ihr mal wirklich Zahlen, Daten, Fakten sehen wollt, wissen, okay, worauf kommt es wirklich an? Was sind die Geheimnisse des erfolgreichen Investierens? Lade ich euch gerne ein ins kostenfreie Webinar von mir. Findet regelmäßig statt. Das wird Sascha auch unterhalb des Videos verlinken. Ansonsten für alle, die jetzt nur hören, www.geldvortrag.de. Ganz simpel. Darauf könnt ihr euch dann kostenfrei anmelden fürs nächste Webinar. Und wenn du Arbeitgeber bist, wenn du Arbeitnehmer bist und du hast eine Betriebsrente, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, ich lade dich ein. Lass uns mal drüber sprechen als Arbeitgeber, ob wir das Ganze für dich optimierter darstellen, dass es eine Win-Win-Situation zwischen dir und Arbeitnehmer gibt. Denn sei dir eins gewiss, ich werde so viel dafür tun, dass wir in Deutschland vieles verändern und dieses Konzept, mit dem ich arbeite, das wird irgendwann bei vielen Betrieben an der Tagesordnung sein. Dann wird ein Marktbegleiter deinen guten Mitarbeiter abwerben, weil er sagt, ich kriege da 50, 60, 100.000 Euro mehr für die Rente, für das gleiche Investment. Also es liegt jetzt an dir, ob du sagst, ich lehne mich zurück und guck, was kommt, oder ob du aktiv wirst und sagst, ich nehme das Thema Betriebsrente in die Hand und ich möchte eine Win-Win-Situation zwischen mir und meinem Arbeitnehmer herstellen.
Vielen lieben Dank, lieber Sven. Ich kann nur sagen, Leute, werdet jetzt aktiv, schaut beim Sven bitte unbedingt vorbei. Das ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ich kann das nur bestätigen, allein das Webinar ist schon, gerade wenn man vielleicht sich nicht so auskennt mit Finanzen, echt ein Gamechanger. Viele geile Einblicke in die Tiefe auch. Von daher, schaut beim lieben Sven vorbei. Also von daher, schön, dass du da warst. Es war sehr, sehr inspirierend. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Sven. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder, hören uns wieder. Also, liebe Freunde, bleibt's schadenfrei. Servus, euer Sascha. Ciao.
Ciao, ciao.